Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der ägyptische Kniff, Präsident Morsi zieht die Parlamentsauflösung juristisch weiter. Ganz schön clever.
Die Muslimbrüder sind erstaunlich gewiefte Taktiker. Und es wird sich zeigen müssen, ob das Militär da mithalten kann.
Journalist Thomas Avenarius im Gespräch. Dann, Deutschland sieht rot. Die Bundesverfassungsrichter entscheiden über die Euro-Rettung und brauchen dazu mehr Zeit. Fragen nach Berlin. Und Visionärin Katja Brunner lässt den Blick über die Schweiz schweifen und der bleibt an den Alpen hängen.
So will ich nicht mehr Heidi sein. Tschüss, Heidi. Ihr verfahrt so, dass ich kein Heidi mehr sein kann. Ich verabschiede mich. Ich kündige.
Ein echtes Hörspiel hat die 21-jährige Theaterautorin für unsere Sommerserie gemacht. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Das war eine sehr kurze Sitzung, die das ägyptische Parlament am Morgen abhielt, aber eine sehr wichtige. Präsident Morsi hatte aufgerufen, zusammenzukommen, obwohl das Verfassungsgericht dieses Parlament gar nicht gelten lässt. Der Machtkampf in Kairo geht also weiter. Auslandredakteur Franco Battel.
Die Sitzung dauerte nur wenige Minuten. Und zu fällen gab es nur einen Entscheid, der zudem völlig unbestritten war. Das Parlament entschied per Handzeichen, in der vertrackten politischen Lage zuerst einmal juristischen Rat einzuholen. Dann vertagte sich das Parlament, ohne einen Termin für eine nächste Sitzung festgesetzt zu haben. Ob das Parlament heute überhaupt zusammentreten würde, war lange unklar. Denn noch gestern, nur wenige Stunden vor der Sitzung, hat Ägyptens Verfassungsgericht erneut festgehalten, dieses Parlament verfügt nicht über die notwendige Legitimität. Das Gericht kritisierte, dass bei der Wahl von Anfang Jahr Sitze, die für Parteiunabhängige reserviert waren, an Parteienvertreter gingen. Wegen dieses Urteils war unklar, ob das Militär die Parlamentarier überhaupt zusammenkommen lassen würde. Es tat es und hielt sich zurück. Die Schar von Parlamentariern, die sich heute gegen Mittag versammelte, war dezimiert. Während die Muslimbrüder, also die Parlamentsmehrheit, erschien, blieb die Minderheit aus linken und liberalen Abgeordneten der Sitzung aus Protest fern. Der Machtkampf zwischen Parlament, Präsident und Militär geht weiter. Zuerst ist jetzt aber die Justiz am Zug. Es geht um den Entscheid von Präsident Morsi, die Auflösung des Parlaments rückgängig zu machen. Ein Verwaltungsgericht soll darüber befinden, ob dieser Entscheid legal war.
Die Muslimbrüder taktieren sehr geschickt, meint unser Gesprächspartner. Zu ihm kommen wir gleich nach den Nachrichten und die hat jetzt Andrea Abbühl.
Der bisherige Verwaltungsratspräsident der britischen Barclays Bank hat sich zum Libor-Skandal geäußert, in den die Bank verwickelt ist. Er machte die Aussagen vor einer Parlamentskommission. Vom Ausmaß der Manipulationen habe er erst während der Untersuchungen erfahren, sagte Marcus Ages. Und die Entscheidungen zum Libor-Zinssatz seien nicht im Verwaltungsrat, sondern im Management gefällt worden. Britische Medien berichten zudem über weitere Details zum Rücktritt des ehemaligen Bankchefs Bob Diamond. Dieser verzichte auf Bonuszahlungen, erhalte aber eine Abgangsentschädigung von mehr als 3 Millionen Franken. Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Kofi Annan, ist zu Gesprächen mit der irakischen Regierung in Bagdad eingetroffen. Annan will mit Premierminister Nouri al-Maliki über Möglichkeiten beraten, das Blutvergießen in Syrien zu beenden. Zuvor war Annan in Teheran mit dem iranischen Außenminister zusammengetroffen. Dieser bestätigte seine volle Unterstützung für den Friedensplan Annans. Der UNO-Sondergesandte seinerseits erklärte, Iran müsse in die Lösung der Syrien-Krise einbezogen werden. Gegen den ehemaligen kongolesischen Rebellenführer Thomas Lubanga ist die Höhe der Strafe bestimmt worden. 14 Jahre Haft. Das gab der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag bekannt. Die Anklage hatte 30 Jahre Haft gefordert. Lubanga war im März wegen Kriegsverbrechen und der Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten schuldig gesprochen worden. Es ist das erste Urteil in der 10-jährigen Geschichte des Internationalen Strafgerichtshofs. In Rumänien hat Präsident Traian Băsescu seine Amtsgeschäfte vorübergehend abgegeben an den Präsidenten des Senats der kleinen Parlamentskammer. Präsident Băsescu droht die Amtsenthebung. Das Volk soll am 29. Juli darüber abstimmen, ob er gehen muss. und dass er tatsächlich abtreten muss, ist wahrscheinlicher geworden. Denn heute hat das Verfassungsgericht entschieden, dass ein neues Gesetz gültig ist, welches die Absetzung des Präsidenten erleichtert. Neu braucht es dazu nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bisher war die Mehrheit aller Stimmberechtigten nötig. Die Fluggesellschaft Swiss hat im ersten Halbjahr 7,7 Millionen Passagiere befördert und damit 4,5% mehr als in der gleichen Periode im letzten Jahr. Und auch bei anderen Fluggesellschaften des Lufthansa-Konzerns, bei der Lufthansa und bei Austrian Airlines, nahmen die Passagierzahlen zu. Das Frachtgeschäft der Swiss blieb stabil. Im Asylempfangszentrum in Basel ist am Morgen ein Asylbewerber tot in seinem Bett aufgefunden worden. Der Mann stammt aus Georgien, wie das Bundesamt für Migration mitteilte. Die baselstädtische Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren ein. Im Moment gebe es keine Anzeichen einer Dritteinwirkung, hieß es. Die SRG darf von den Eishockey-Playoffs der obersten Liga jeweils ein Spiel pro Runde direkt übertragen. Und das bis Ende Saison 2016-2017. Das hat sie mit dem Schweizer Eishockey-Verband vereinbart. Alle Spiele der Qualifikation und der Playoffs werden im Bezahlfernsehen Teleclub live ausgestrahlt. Die Ausstrahlungsrechte für die Länderspiele der Schweizer Männernationalmannschaft bleiben bei der SRG. Am heutigen Ruhetag der Tour de France hat die Polizei den französischen Velorennfahrer Rémy Di Gregorio festgenommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Marseille. Der Fahrer stehe im Verdacht, in den organisierten Handel mit Dopingmitteln verwickelt zu sein. Die Verantwortlichen des Teams Cofidis suspendierten Di Gregorio umgehend und sprachen von einem Einzelfall. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.191 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.755 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2010 gehandelt, der Dollar zu 98,03 Rappen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es teils kräftige Gewitter. Morgen regnet es zunächst noch, dann gibt es von Westen her sonnige Abschnitte bei 22 Grad. Im Süden ist es sonnig mit Gewittern bei 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Diese Fragen beschäftigen uns. Ist Ägypten auf dem Weg zur langsamen Islamisierung? Steht die Euro-Rettung vor einem Dämpfer ausgerechnet aus Deutschland? Welche Flut von Klagen kommt nach dem Libor-Skandal auf die Banken zu? Später dann, warum kommen so viele Portugiesen in die Schweiz?
Ici, c'est possible de donner un futur. En Portugal, je pense que non.
Ricardo Rodriguez und seine Landsleute sehen in Freiburg eine Zukunft. Und schließlich
20 Köpfe, 20 Ideen.
Heute hat Katja Brunner ganz schön wilde Ideen. Die 21-jährige Theaterautorin hat ein Hörspiel gemacht für unsere Sommerserie. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast, und zwar unter deres.ch. In Kairo kam am Morgen das Parlament für eine Blitzsitzung von einigen wenigen Minuten zusammen, obwohl das Verfassungsgericht diesem Parlament jegliche Legitimität entzogen hatte. Präsident Mohamed Mursi will das nicht akzeptieren, hat das Parlament per Dekret wieder eingesetzt. Das Verfassungsgericht aber lässt das nicht gelten, soweit das Ping-Pong in Kairo. Jetzt geht's noch weiter. Präsident Mursi bleibt hart, er wählt den juristischen Weg und erhält Zustimmung im umstrittenen Parlament. Dort sitzen ja auch vor allem Muslimbrüder wie er. Ich sprach darüber mit Thomas Avenarius, dem Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Kairo, und fragte ihn: Gericht Nummer 3 ins Spiel bringen, ist das besonders schlau oder besonders mutig von Mursi?
Also ich würde es weniger als mutig, denn als notgedrungen bezeichnen und als eine sehr gewiefte Taktik. Mursi ist demokratisch zum Präsidenten gewählt worden, aber die Armee hat ihm im selben Moment meisten Vollmachten entzogen und hat das Parlament einfach aufgelöst. Und er wählt jetzt den juristischen Weg, gewinnt damit Zeit, stellt seine eigene Legitimation in den Vordergrund und die des Parlaments und zwingt das Militär, kleinere Zugeständnisse zu machen. Also die Muslimbrüder sind erstaunlich gewiefte Taktiker und es wird sich zeigen müssen, ob das Militär da mithalten kann.
Ja, für den Militärrat, der hinter den Kulissen die Fäden zieht, ist das doch eine Provokation.
Es ist eine Provokation und es ist eine große Blamage für das Militär und auch für das Verfassungsgericht. Das muss man auch mal dazu sagen. Der gewählte Präsident hat das Verfassungsgericht düpiert. Die Blamage für das Militär war aber eigentlich kaum zu vermeiden, denn was hätten sie denn machen sollen? Sie hätten das Parlament blockieren können und dann vielleicht Gewalt anwenden müssen. Und wenn Gewalt angewendet wird, verliert die Armee am Ende immer. Denn was für die Armee zählt, ist das Vertrauen des ägyptischen Volkes in seine Soldaten. Wenn das verloren geht, dann hat die Armee das Spiel komplett verloren.
Wie reagieren denn die Generäle?
Die obersten Richter in Ägypten sind ja alle von Mubarak noch eingesetzt worden. Ich glaube, die können sich auf diese Leute auch ganz gut verlassen. Die werden jetzt erstmal die Urteile abwarten und sehen, für wen die sich entscheiden. Und die werden hinter den Kulissen Einfluss nehmen. Und möglicherweise treffen sie auch informelle Absprachen mit den Brüdern. Das wird ja immer wieder vermutet, dass es hinter den Kulissen Abmachungen gibt. Und im Rahmen dieses, wir wollen beide das Maß nicht überschreiten, versucht man sich derzeit mit so einer Art psychologischer Kriegsführung mit juristischen Mitteln gegenseitig auszutricksen. Das eigentlich Interessante ist meines Erachtens, dass das Instrumentarium sehr bald erschöpft sein wird. Sie können die Gerichte ja nicht ewig tagen lassen und dann kann es möglicherweise doch eben schnell auch wieder zu Gewalt kommen.
Dieser juristische Weg, der nun eingeschlagen wird, kann denn dieses Revisionsgericht tatsächlich Klärung bringen?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also der Präsident und das Parlament sind demokratisch gewählt. Das Parlament ist aber aufgrund eines Wahlgesetzes gewählt worden, das Fehler hat. Die Militärs haben das ganze Parlament aufgelöst, hätten aber eigentlich nur einen Teil des Parlaments auflösen dürfen, weil die direkt gewählten Abgeordneten sind als einzige von diesem Wahlfehler betroffen, nicht die über Parteilisten gewählten Abgeordneten. Es gibt auch historische Beispiele in Ägypten. In der Mubarak-Zeit ist das Parlament aus ähnlichen Gründen schon mal aufgelöst worden und dann hat man es weiter tagen lassen bis zu den nächsten Neuwahlen. Das Militär hatte natürlich eine ganz andere Absicht. Das Parlament ist von den Islamisten dominiert und die wollten dieses Kraftzentrum einfach lahmlegen. Was die Richter da entscheiden werden, das ist wirklich nicht vorhersehbar.
Sie sagten, das sei sehr gewieft von den Muslimbrüdern. Welche Strategie verfolgen die denn?
Ach, die Muslimbrüder haben ja die Legitimation durch zwei Wahlen, auch wenn bei der Präsidentschaftswahl am Schluss nur noch ein Viertel der Wähler für sie gestimmt hat, weil die Wahlbeteiligung niedrig war. Aber gewählt ist gewählt und gewählt ist legitimiert. Die betreiben die Islamisierung des ägyptischen Staates in ihrem Sinne. Da wird die neue Verfassung eine große Rolle spielen, über die noch gestritten wird. Da wird es darum gehen, verschiedene Institutionen des Staates mit den eigenen Leuten zu unterwandern oder zu besetzen, vom Präsidentenpalast bis zu den Gerichten, den Ministerien und, und. Demnächst soll eine Regierung gebildet werden. Die Brüder haben versprochen, dass sie die nicht dominieren wollen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie es tun. Also ich glaube, die Brüder richten sich auf den langen Marsch durch die Institution ein, um dauerhaft in diesem Staat verwurzelt zu sein. Das Militär hat da meines Erachtens nicht so wahnsinnig gute Karten und kann eigentlich immer nur schrittweise zurückgehen und gleichzeitig mit dem Putsch drohen oder mit der Amtsenthebung. Wie gesagt, wenn dieses Militär, das eine wehrpflichtige Armee ist, auf die eigenen Leute schießen lässt, in Ägypten hat ja jeder einen Bruder, einen Vater, einen Vetter in Uniform, dann verliert die Armee ihre eigene Legitimation als Volksarmee und dann ist das Spiel gelaufen. Also die Generale können nur darauf achten, dass sie ihr Wirtschaftsimperium behalten und sich aus der Politik zurückziehen, weitestgehend, aber in bestimmten Fragen, seien es nun Kleidungsvorschriften oder was auch immer, die Islamisierung des Landes langsam, wie soll ich sagen, nur langsam zulassen und korrigieren. Wenn es sehr gut läuft, dann könnte Ägypten nach dem türkischen Modell umgeformt werden, islamistisch geführt, aber unter Beachtung säkularer Staatlichkeit.
Liberale und linke Parlamentarier, die gingen heute Morgen nicht ins Parlament, die verweigern sich jetzt offenbar einfach. Das ist ja nicht eben demokratisch.
Es ist ja nicht von Haus aus undemokratisch, zu einer Abstimmung nicht zu erscheinen. Tapferer wäre es gewesen, mit Nein zu stimmen. Aber die Linken und die Liberalen sind natürlich in der Zwickmühle. Die Auflösung des Parlaments durch das Militär, und jeder weiß, dass hinter dem Verfassungsgericht das Militär die Fäden gezogen hat, die sind ja demokratisch nicht zu rechtfertigen. Das ist ja ein ganz übler Schritt des Militärs gewesen. Wenn Sie jetzt ins Parlament reingehen als Liberaler oder als Säkularer und stimmen mit den Brüdern gegen das Militär, tun sie sich ebenso wenig Gefallen, wie wenn sie hingehen und dagegen stimmen. Die waren in der Zwickmühle und die sind einfach nicht hingegangen.
Und was haben denn die künftig für Möglichkeiten bei dieser Auswahl?
Also ein liberaler Abgeordneter, Hamzawi, hat das sehr klug gesagt. Die haben im Grunde genommen überhaupt keine anderen Möglichkeiten als jeder Parlamentarier in der Schweiz oder in Deutschland. Die müssen Oppositionsarbeit machen, die müssen ihre Parteien aufbauen, Programme schreiben und dicke Bretter bohren. Was anderes bleibt denen gar nichts übrig. Die haben die Macht verspielt, die Revolution ist in die Hand der Islamisten geraten. Die werden die nicht mehr hergeben für die nächsten Jahre. Und die Liberalen können nichts anderes tun, als Oppositionsarbeit zu machen. Und zwar vernünftige Oppositionsarbeit zu leisten und nicht davon zu träumen, dass man bei Bedarf wieder auf den Tahrir geht und alles in Frage steht. Dafür sind die Menschenmassen gar nicht mehr da. Und die Massen, die da sind, hinter denen stehen die Islamisten. Die Liberalen haben dieses Mobilisierungspotenzial längst verloren.
Das war Thomas Avenarius. Er schreibt für die Süddeutsche und den Tagesanzeiger. In ihren roten Roben und Hüten sind sie heute omnipräsent in den deutschen Medien. Die Juristen und Juristinnen vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Sie müssen über zwei wichtige Aspekte der Euro-Rettung entscheiden. Die Frage ist, verstoßen der dauerhafte Rettungsfonds ESM und der Fiskalpakt gegen das deutsche Grundgesetz? Aufgeworfen haben die Frage mehrere Kläger, unter anderem die ehemalige deutsche Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin. Sie sagte erst kürzlich hier im Echo der Zeit:
Ich möchte gerne ein demokratisches und ein rechtsstaatliches und ein besseres Europa haben, weil ich weiß, dass nur so die Bürgerinnen und Bürger Brüssel vertrauen. Ohne Demokratie geht's nicht.
Das Bundesverfassungsgericht muss also beurteilen, ist das Ganze so demokratisch, wie die deutsche Verfassung das vorschreibt. Kasper Selk verfolgt das Thema von Berlin aus. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Kasper Selk, der Fall ist sehr komplex. Was konkret hatte das Gericht heute debattiert?
Heute ging es erst um vorsorgliche Verfügungen. Das eigentliche Verfahren über die verfassungsmäßige Zulässigkeit der beiden Instrumente ist enorm komplex. Da wird das Gericht erst in einigen Monaten entscheiden können, vermutlich erst nächstes Jahr. Deswegen geht es heute erstmal um die Frage, ob das Gericht mit einer vorsorglichen Verfügung verhindern soll, dass die beiden Beschlüsse schon vor diesem Entscheid in der Hauptsache in Kraft treten können. Denn wenn der Bundespräsident die beiden vom Parlament ja bereits beschlossenen Beitritte unterzeichnet, sind sie völkerrechtlich gültig und nicht mehr rückgängig zu machen, auch wenn das Gericht nächstes Jahr entscheiden würde, die Beschlüsse seien verfassungswidrig. Also es geht jetzt erstmal um diese beiden vorsorglichen Verfügungen und zwar noch weit in den Abend hinein, die sind da immer noch am Verhandeln.
Lässt sich denn da schon etwas ablesen im Hinblick auf den Entscheid in der Hauptsache, den alle erwarten?
Nicht wirklich. Aus den Fragen der Richter sind Argumente für und gegen den Aufschub des ESM-Beitrittes ablesbar. Aber was sich interessanterweise abzuzeichnen scheint, und ich muss sagen scheint, das ist alles noch im Fluss, die Richter wollen offensichtlich mehr Zeit schon für diesen provisorischen Entscheid. Damit hat sich das Finanzministerium eben in der Verhandlung im Prinzip einverstanden erklärt, gesagt, es 2 oder 3 Wochen mehr oder weniger macht es auch nicht mehr aus. Aber nur, wenn dann, in vielleicht 2 Monaten, auch schon die Grundfrage geklärt werde, nämlich ob dieser ESM-Beitritt gegen die Verfassung verstoße oder nicht. Das heißt, es könnte jetzt darauf hinauslaufen, dass das Gericht sich zwar mehr Zeit nimmt, aber dann schon die Hauptfrage nach der Verfassungsmäßigkeit klärt. Das würde praktisch auf eine Zusammenlegung von vorsorglicher Verfügung und Hauptentscheid hinauslaufen. Denn das ist das Hauptproblem aus Sicht der Märkte, aus Sicht der Euro-Retter. Wenn bis nächstes Jahr unklar bleibt, ob Deutschland dem ESM beitreten kann oder nicht, dann könnte das massive Folgen für den Euro, für die Euro-Rettung haben.
Nämlich welcher?
Finanzminister Schäuble hat geredet jetzt eben von einer massiven Verunsicherung der Märkte, die da praktisch ein Jahr lang dauern könnte. Er hat vor schweren wirtschaftlichen Verwerfungen gesprochen. Er hat sogar eine Parallele gemacht zur Finanzkrise 2008. Man muss ja sehen, Deutschland würde mit einem Beitritt zum ESM für 200 Milliarden Euro garantieren, also ungefähr ein Viertel des ganzen ESM-Kapitals. Wenn diese stärkste Stütze aus dem ESM herausbrechen würde, dann hätte man eine völlig neue und zwar unstabile Lage, wenn es um diese Euro-Rettung geht. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat jetzt eben gerade ähnlich argumentiert, die Lage sei so schon nicht besonders stabil, eine lange Unsicherheit wäre sehr problematisch von den Auswirkungen her.
Es hängt also sehr viel ab von diesem Urteil. Wie sind denn eigentlich die Argumente der Kläger, die das alles riskieren wollen?
Hauptargument ist, dass der Deutsche Bundestag sein fundamentalstes Recht, nämlich das Zuteilen von Finanzen mit dem ESM, zum Teil an eine europäische Behörde abgebe und damit der demokratischen Kontrolle entziehe. Das ist auch das, was Frau Däubler-Gmelin, die wir eben gehört haben, gesagt hat. Hinzu kommt der Vorwurf, dass letztlich nicht klar sei, wie hoch diese Verpflichtungen am Schluss seien, welche Deutschland da eingehe, dass das deutsche Budget vom ESM ganz massiv überzogen werden könnte, ohne dass der Bundestag wirklich auf die Bremse treten könne. Und der dritte Punkt vielleicht, die Tatsache, dass weder ESM noch der Fiskalpakt eine Kündigungsklausel enthalten, dass da also Verpflichtungen mit unbestimmtem Ende eingegangen werden. All das laufe darauf hinaus, sagen die Kläger, dass man mit dem ESM faktisch eine bundesstaatliche europäische Struktur schaffe, die selber entscheiden könne. Und dafür gäbe es in der deutschen Verfassung keine Berechtigung. Die müsste, wenn man so etwas wolle, erst geschaffen werden.
Das waren Informationen direkt aus Berlin von Kasper Selk. Thank you. In der Finanzwelt ist wieder einmal Feuer im Dach, seit die britische Bank Barclays zugegeben hat, den sogenannten LIBOR-Zinssatz jahrelang zu ihren Gunsten manipuliert zu haben. Von diesem Referenzzinssatz ist unter anderem der Wert von Hypotheken und diversen Finanzprodukten abhängig. Heute musste der scheidende Präsident der Bank, Marcus Agius, vor einem Parlamentsausschuss in London aussagen. Untersuchungen gegen weitere Großbanken wie die UBS, die CS und die Deutsche Bank sind am Laufen. Noch ist nicht abzuschätzen, wie groß der Schaden ist für die Finanzinstitute, die den LIBOR-Zins verantworten. Denn aus den USA droht eine Flut von Klagen. Bert Soltermann aus Washington.
Wer wusste was? Eine einfache Frage, aber im Fall des LIBOR-Manipulationsskandals eine, die noch nicht wirklich beantwortet ist. Auch nicht nach dem 450 Millionen Dollar-Vergleich zwischen der Bank Barclays und den amerikanischen und britischen Behörden. Die Liste der Banken, die mitteilten, sie würden mit den Behörden kooperieren oder seien befragt worden, umfasst neben Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, RBS und UBS. Auf sie warten enttäuschte und geschädigte Kunden. Kein Wunder, werben amerikanische Anwaltskanzleien, die sich auf Sammelklagen spezialisiert haben, darunter die bekannte Kanzlei Hausfeld, um Kundschaft. Sie wittern das große Geschäft. Es ist von Klagesummen in Milliardenhöhe die Rede. Die Zeitschrift Economist schreibt deshalb vom Tabakmoment für die Bankbranche in Anspielung an die Milliardenklagen vor ein paar Jahren gegen die Tabakfirmen. Klagen drohen auch anderswo, von Banken, die bei der LIBOR-Festlegung nicht beteiligt waren. Sie müssen sich gegen Rechtsansprüche ihrer Kundschaft absichern. Die kleine deutsche Privatbank Metzler hat laut der Zeitschrift Der Spiegel bereits gehandelt und eine 107-seitige Klage gegen die Deutsche Bank und 14 weitere Großbanken, darunter UBS und CS, bei einem New Yorker Gericht eingereicht. Auch die Stadt Baltimore an der US-Ostküste hat verschiedene LIBOR-Banken eingeklagt, ebenso diverse US-Vermögensverwalter. Sie alle machen einen Schaden geltend, der ihnen durch die künstlich tief gehaltenen Zinsen entstanden ist. Ganz so einfach dürften all diese Zivilklagen indes nicht zu führen sein, geben einige Rechtsexperten in den USA zu bedenken. Es muss nämlich bewiesen werden, dass durch eine spezifische Eingabe einer LIBOR-Bank ein spezifischer Schaden entstanden ist. Und das ist schwierig. Die Sammelkläger freilich geben sich siegessicher und verweisen unter anderem auf belastende Dokumente, die die Behörden im Zusammenhang mit den Manipulationen veröffentlicht haben. Eines ist jetzt schon sicher, es stehen lange Gerichtsverhandlungen an oder teure Vergleiche. Unterdessen sind auch die Aufsichtsbehörden ins Visier der Untersuchungen gekommen. Die Frage, ob sie die Banken und ihr Treiben korrekt überwacht haben oder ob sie das Manipulieren des Zinssatzes bewusst toleriert haben, so wie das Barclays behauptet, als Teil ihrer Verteidigungsstrategie gegen die Finanzkrise. Bankenfreundliche Vertreter in einem wichtigen Ausschuss des amerikanischen Kongresses haben den Verdacht, dass die Aufpasser geschlafen haben. Sie haben gestern deshalb einen Brief an den New Yorker Arm der US-Notenbank geschickt, in dem sie Informationen über die Aktivitäten der Behörde verlangen. Das berichtet die New York Times. Die Stellungnahme einer Sprecherin der Notenbank lässt erahnen, dass die Behörde zumindest nicht mit der nötigen Härte durchgegriffen hat. Ihre Behörde habe Geschichten über Manipulationen ab und zu gehört, habe das Verhalten Barclays untersucht und bei den britischen Behörden Vorschläge deponiert, wie man das LIBOR-Verfahren reformieren könnte, sagt sie. Ein Bericht legt zudem nahe, dass die Notenbank bereits im 2007 auf das Problem offiziell hingewiesen worden ist. Doch selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die Aufsichtsbehörden in London und in New York zu lange und zu wenig forsch gegen die Manipulationen vorgegangen sein sollten, aus dem Schneider sind die beteiligten Großbanken damit noch nicht. Denn die Fragen wollen beantwortet sein. Wer wusste was? Wer schummelte bei der Deklaration des Zinssatzes für Bankenkredite? Und wer profitierte von der LIBOR-Manipulation?
Mit dem Beitrag aus Washington von Bert Soltermann ist es 18.24 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit treffen jetzt Portugiesen auf Heidi. Gleich im doppelten Sinn, denn erstens geht es darum, dass immer mehr Portugiesen in die Schweiz kommen. Und dann dreht sich unser Sommerhörspiel um Heidi. Das allerdings ist mit der Schweiz gar nicht zufrieden. Jeder und jede Dritte sucht in Portugal erfolglos einen Job. Die Verzweiflung in dieser Krise macht die Menschen mobil. Sie verlassen ihr Land und entdecken dabei immer mehr die Attraktivität der Schweiz. Und so haben sich zwischen Frühling 2011 und Frühling 2012 12.500 Portugiesen hier niedergelassen. Das macht sie zu den Top-Einwanderern in der Schweiz, noch vor den Deutschen. Viele der Südländer sind gut ausgebildet und haben Arbeit gefunden, besonders häufig in der Romandie. Patrick Müllhauser hat in Freiburg ein portugiesisches Zentrum besucht.
Im Saint-Portugais an der Autobahnausfahrt Freiburg-Nord. Die Geschäftsführerin Marta Duarte serviert Gästen einen weißen Porto und einen kleinen Teller mit portugiesischem Schinken. Täglich entdeckt sie neue Gesichter unter den Gästen. Niemand verlässt gerne sein Land, doch viele hätten keine andere Wahl. Umso wichtiger sei für diese Ausgewanderten das Saint-Portugais. Sie hören ihre Sprache und treffen Landsleute. Das gibt ihnen ein wenig Halt in dieser schwierigen Situation, erklärt Marta Duarte. Ende Mai waren im Kanton Freiburg 20.000 Portugiesen registriert. Damit ist jeder dritte Ausländer in Freiburg ein Portugiese. Einer von ihnen ist Ricardo Rodriguez. Auch er ist letztes Jahr nach Freiburg gekommen. Der Metzger hat über Internet eine Stelle beim Fleischverarbeiter Micarna gefunden, ein Unternehmen der Migros. In Portugal habe er Arbeit gehabt, aber bloß 1.000 Euro im Monat verdient. Bei Micarna erhalte er dreimal so viel.
In Portugal ist es super vivre. Ici non, ici c'est possible de vivre. C'est la grande différence.
In Portugal habe er bloß überlebt, hier könne er wieder leben. So einfach sei das, sagt der 35-Jährige. Mit einem Arbeitsvertrag im Sack und dank Personenfreizügigkeit mit der EU konnte er vor wenigen Monaten ganz legal seine schwangere Frau nach Freiburg holen.
Nous restons ici juste à retraite. Ici c'est possible de donner un futur. En Portugal, je pense que non.
Wir werden bis zu unserer Pensionierung in der Schweiz bleiben, ist Ricardo Rodriguez überzeugt. In der Schweiz habe seine Tochter eine Zukunft, in Portugal vermutlich nicht. Abendessen in einer portugiesischen Familie in Freiburg. Seit rund einer Woche lebt Sandra Almeida mit ihren beiden Kindern bei ihrer Schwägerin. Im Herbst wird ihr Mann nachkommen. Die Psychiatrieärztin arbeitet im psychosozialen Zentrum des Kantons Freiburg. Noch vor ein paar Jahren hätte sich die 40-Jährige nicht vorstellen können, ihr Land zu verlassen. Doch dann habe die Regierung beim Staatspersonal gespart. Uns wurden zwei der 14 Monatslöhne gestrichen, erzählt die 40-Jährige, und auch sonst sei der Lohn gesunken. Die Lebensqualität in Portugal habe sich sehr rasch verschlechtert. Sie fühle sich vom portugiesischen Staat schlecht behandelt. Wie Sandra Almeida gibt es mittlerweile viele gut ausgebildete Portugiesen, die ihr Land verlassen. Laut Statistik des Bundesamtes für Migration sind fast ein Viertel aller Portugiesen, die letztes Jahr in die Schweiz gekommen sind, Kaderleute, Ingenieure, Architekten, Informatiker, Ärzte oder Pflegepersonal.
Cette génération, c'est la génération qui a plus coûté au Portugal en argent, et puis c'est celle qui s'en va.
Diese gut ausgebildete Generation habe dem portugiesischen Staat viel Geld gekostet. Nun verließen diese Leute das Land, sagt Sandra Almeida. Und der Staat könne sie nicht zurückhalten.
Je crois qu'ils ont aucune forme de nous garder.
Doch auch Sandra Almeida ist es nicht leicht gefallen, Portugal zu verlassen. Dass sie Verwandte in Freiburg hat, erleichtert die Sache. Und ihre Schwägerin Regina Rosa, die hier seit 30 Jahren als Pflegeassistentin arbeitet, sieht in dieser Situation auch etwas Positives.
C'est vrai que j'ai jamais eu mon frère tout près de moi et là avec lui et sa famille, ça me fait énormément plaisir.
All die Jahrzehnte habe sie ihren Bruder nur selten gesehen. Sie freue sich riesig, dass er nun mit seiner Frau Sandra und den Kindern auch hierher nach Freiburg ziehe.
Der Beitrag aus Freiburg von Patrick Müllhauser. Sommer macht die Gedanken frei für Visionen. Jedenfalls bei uns in unserer Serie im Rendezvous am Mittag und hier im Echo der Zeit 20 Köpfe, 20 Ideen. Eine weitere Idee liefert heute Katja Brunner. Die 21-jährige Theaterautorin und Performerin studiert an der Universität der Künste in Berlin. Bühne frei für ihre Idee von einer Schweiz, an der Heidi verzweifelt. Ein Kurzhörspiel.
Thank you. Wir sagen uns los. Und zu euch sagen wir,
ihr habt nichts zu verlieren, außer eurer Angst. Oder?
Man bleibt, wo man hingehört. Und wer nicht bleiben kann, gehört halt nirgends hin.
Oder?
Die Schweiz ist ein Igel.
Heidi erwachte am frühen Morgen an einem lauten Pfiff. Und als es die Augen aufschlug, da kam ein goldener Schein durch das runde Loch hereingeflossen auf sein Lager und auf das Heu daneben, sodass alles golden leuchtete ringsherum. Heidi schaute erstaunt um sich und wusste durchaus nicht, wo es hingekommen war.
Ich weiß durchaus nicht, wo ich hingekommen bin.
Gassepeter.
Aber nun hörte es draußen des Großvaters tiefe Stimme und jetzt kam ihm alles in den Sinn.
Was sagte Annagöldi eigentlich, als die Flammen ihren Leib hochkochen?
Holt mich hier raus!
Meine Seele wird zurückkehren, immer wieder euch zu schelten, für immer!
Nein, sowas sagt sie doch nicht!
Geschätzte Mitbürger und Mitbürgerinnen, es ist mir eine riesige Freude, dass ich da am 1. August ein paar Worte an Sie richten darf. Das Wetter hat uns zwar nicht das gehalten, was es versprochen hat. Wir hätten eigentlich Sonnenschein bei 24 Grad erwartet. Ja, uns sind 24 Grad versprochen worden. Wir sind noch nicht ganz dort, aber wir hoffen, dass es dann noch kommt. Tja, ein bisschen sind wir auch schon fast beleidigt.
Wir treffen auf unseren monologisch veranlagten Igel, der in den Untiefen der Stadt haust. Sein Thema heute:
Was bedeutet Territorium für mich?
Ich war immer so definiert. Ich weiß seit jeher, wo ich aufhöre und du anfängst. Ich hatte diese Abgeschlossenheit, um nicht zu sagen, diesen Frieden in mir. Eine Friedfertigkeit von innen heraus. Zwischenzeitlich sind Begegnungen nicht zu vermeiden. Das ist auch wieder eine territoriale Angelegenheit. Aber Vorsicht ist geboten. Vorsicht ist seit jeher geboten. Klar, aber mittlerweile will ich mich, der Anreiz ist groß, von derlei Engheiten wegdenken. In meinem Bau, da liegen Schätze, die mir der Fuchs angetraut hat, im Vertrauen mitgegeben, vor Jahren. Ja, der Fuchs.
Eine stehende Armee schadet nie.
Aber auch bei 24 Grad verstehen wir einander. Auch bei 24 Grad sind wir miteinander ein Land. Das ist eben Schweiz. Unsere Schweiz, unsere föderalistische Schweiz, zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir den 1. August, den Nationalfeiertag, nicht zentral feiern, sondern überall verteilt. Gleichermaßen also im ganzen Land bei den Leuten. Kein schönerer Ort als das ist eben Schweiz.
Da war es dem Heidi manchmal zu eng drinnen in der Kammer der Nation. Und es wäre lieber hinausgelaufen.
Und darum will ich aufrufen zum Mut zur Heimat. Was heisst das? Die alten Chinesen haben Folgendes gesagt. Fern der Heimat verliert ein Mensch sein Ansehen und eine Ware gewinnt an Wert. Heimat braucht eine lokale Verwurzelung. Sie alle heute in sich haben Heimat in sich. Und jede Person, jede und jede hat ganz genau das Gleiche im Kopf, wenn er Heimat im Kopf hat. Zentrale Grundpfeiler von unserem Vaterland. Dankeschön. Grundpfeiler, die heute leider bedroht sind. Ich möchte zuerst zu der direkten Demokratie kommen, weil sie ist bedroht. Also bedroht ist sie. Der Abraham Lincoln
hat etwas gesagt, das ist gar nicht schlecht. Demokratie ist gleich Herrschaft fürs Volk, durchs Volk, mit dem Volk. Und ich glaube, es gäbe keinen treffenderen Begriff, der uns könnte charakterisieren.
Oh, look, der Igel!
Oh, das war süß.
Und jetzt der Igel über Fremdenfeindlichkeit in Zeiten der Rückbesinnung auf Tradition.
Und da nun wusste ich, jetzt wird's im Frühling schon Winter. Jetzt mach mal, dass du dir Zeug zusammenpackst, dass da Schurwolle und es schön warm ist. Dieser Winter könnte eisig sein. Diese Fettreserven könnten bald weg sein. Und darum habe ich ihnen mein charmantestes Lächeln gezeigt. Und da ich ja eh nicht allzu gut sehe, vor allem in die Weite nicht, habe ich halt alle auf Distanz gehalten und gelächelt. Ins Revier hinaus, übers Feld hinaus, über die Steine hinweg. Ich wusste, der Winter kommt. Aber ich wusste auch, jeder Winter geht vorbei und solange er da ist, muss man sich vor ihm beugen. Das sind alles Dinge, die ich wusste. Nur ab und zu sagte ich zur Amsel, du sollst fernbleiben des Reviers. Du musst dich einfach nur nach da drüben schwingen, wo der Fuchs ist, der chronisch Behinderte. Und die Amsel sagte,
Was? Nein, das kann ich nicht, das geht nicht.
Und ich lächelte die Amsel an und sagte, gut, du bleibst für ein Weilchen hier bei mir. Aber dann husch dahin, wo andere sind. Das ist meins. Und wenn du bis morgen nicht weg bist, dann überroll ich dich als Kugel, liebes Amselchen. Und die Amsel verstand. Bis aber immer mehr Amseln kamen. Bis der Fuchs sah, dass ich zum kurzzeitigen Amselhotel mutierte und der Fuchs das so derart nicht gar nicht mehr dulden konnte, dass er meinte,
Ach, so nicht, Igelchen.
Und ich sagte, ja, Fuchs, und bescheidete mich in mein Schicksal hinein. Und fortan interessierte mich nicht mehr, was mit den Amseln passierte.
Meine Seele wird zurückkehren, immer wieder euch zu schelten, euch schämen zu machen. Ich glaube, die Felswände haben euch den letzten Verstand erdrückt. Der monologisch veranlagte Igel hat eine Erleuchtung.
Ich sage mich los. Ich habe doch eine Tradition des Helfertums. Öffnet die Grenzen, sage ich. Ich sage, weg mit der Einengung. Ich sage, ich öffne bald meinen Bau. Ich vergebe alles, was mir der Fuchs als Pfand gab. Ihr könnt alle ein Stückchen abhaben. Ich sage, Wühlmaus, komm. Ich sage, Blindschleiche, schau. Ich sage, Elster, nicht.
Und dann eines Tages, als das Heidi schon fast erwachsen war und die Blumen es nicht mehr ablenken, da sprach es über den Zustand dieser Nation.
Schäm dich, Alpöi. Schäm dich, Geißengeneral. Schämt euch, Berge, die ihr der Sonne dem Winter trotzt. Ich schäme mich. Ich schäme mich, dass ihr euch nehmt, was uns gehört, uns allen gehörte. Ich schäme mich, dass ihr nicht einsteht, für was ihr versprochen habt. Dass der Yusuf jetzt da oben im Flugzeug sitzt und nicht zurück kann und nicht zurück darf. Dass ich hier verweile und mir langsam aber sicher die Galle hochkommt. Dass ich die Berge in Kotze tränken möchte. Ich schäme mich eurer Lügen und vor allem, dass ihr heute, 2012, keine Lösungen findet, ihr Sch. Ich schäme mich dieses Geizes, der in euren Knochen wohnt. Ich schäme mich eurer Feigheit. Dass ich in diese Privilegiertheit hineingeboren wurde und sie mir jetzt am Hals klebt. Ich könnte kotzen in diese Landschaft hinein. Ich möchte sie von euch runterreißen, diese Landschaft. Wer hat denn die Berge gemacht? Du?
Was?
Du?
Nein, danke.
Schämt euch! Was habt ihr für die Berge getan? Nichts. Es gibt Würde, die man hätte zur Genüge, die man anderen zurückgeben könnte, die keine mehr haben, denen sie genommen wurde. Und warum solltest du, gerade du, besser sein? Kein Platz für wilde Tiere. Kein Platz für offene Herzen. Du, Land, hast dich an dir selbst verraten. An deinen alten Grundsätzen. So will ich nicht mehr Heidi sein. Tschüss, Heidi. Ihr verfahrt so, dass ich kein Heidi mehr sein kann. Ich verabschiede mich. Ich kündige.
Ja, was 1965 in einem Schulbuch stand.
Junger Leser, junge Leserin, wenn verfolgte Ausländer, Brot und Obdachlos an die Türe des Schweizers pochen, hat dieser also einen sehr wichtigen Grund, sie freundlich zu öffnen und die Fremden willkommen zu heißen. Hieran wirst auch du denken, wenn du das Herz auf dem rechten Fleck trägst und wenn du einst volljährig bist, danach handeln.
Nämlich, sagte Anna Göldi...
Ihr habt nichts zu verlieren, außer eure Angst.
Konkordanz. Fast wie ein heiliger Tempel.
Bitte.
Ich sage,
Toleranz.
Öffnet eure
Bitte.
Wandtiere, kommt zu mir. Kommt und nehmt alle ein Stück von mir. Kommt, mein Revier ist offen. Ihr dürft alle ein Stück haben. Es ist genug da. Genug für alle. Kommt, kommt und nehmt euch alle ein Stück von mir. Kommt und nehmt euch, was ihr wollt.
Das war ein Kurzhörspiel von Katja Brunne. Die 21-jährige Theaterautorin und Performerin hat es für unsere Serie 20 Köpfe, 20 Ideen verfasst. Morgen reisen wir in den Kanton Luzern. Dort nimmt uns im Kloster Baldeck Schwester Marie-Ruth Ziegler mit auf die Lebenstreppe. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.